Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Wenn wir über Spionage nachdenken, dann doch eher über James Bond 007, die Briten, die USA, die Russen, aber auch China. Dass jetzt ein ägyptischer Spion im Presseamt der deutschen Bundesregierung gearbeitet haben soll, das hat uns schon stutzig gemacht.
Wir verzeichnen eigentlich ein starkes Anwachsen der Spionage. Nachrichtendienste haben auch begriffen, dass man geheime Planungen, Absichten, Gesprächsinhalt und dergleichen nur dann bekommt, wenn man wieder auf das klassische Feld der Arbeit mit Agenten zurückkehrt.
Wir wollen mehr über diese Geschichte wissen und über Spionage anderer Staaten bei uns in Deutschland. Hört ihr gleich hier bei uns im Podcast zum Update am Freitag. Festivals können wir uns momentan ja abschminken wegen Corona. Clubben am Wochenende sowieso, also so ein enger, stickiger Club mit hunderten Leuten ist so ziemlich das Gegenteil von Abstand halten. Deshalb lassen sich die Clubs was einfallen. Christian Schmidt aus dem Update-Team.
Oh ja, ich werde ein paar Erfindungen vorstellen. Meine Lieblingserfindung ist ja der Partyanzug. Also wie der aussieht, erkläre ich gleich. Aber, naja, so zusammengefasst ist das quasi ein Raumanzug auf Speed mit Getränkeanschluss. Man hat da drin Platz zum Rauchen, wenn man möchte. Es gibt eine eigene Lüftung. Und der ist halt dicht für Viren. Also ich glaube, wenn der so richtig rauskommt, dann will ich auch einen haben. So, ja. Sicher ist sicher.
Macht auch bestimmt super viel Spaß, in diesem Anzug zu feiern. Wir wollen heute im Update-Podcast aber auch noch was von älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern lernen. Also dieses Gechilltsein im Alltag, die Ruhe weghaben, zum Beispiel an der Supermarktkasse.
Nun, es braucht schon meine Nervenkraft, weil ich sowieso ein langsamer Mensch bin.
Was wir da an Grundeinstellungen vielleicht mitnehmen können, das hört ihr auch im Podcast zum Update am 10.07.2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Regierungssprecher Steffen Seibert soll einen Spion im Team gehabt haben. Aus Ägypten. So steht's im Verfassungsschutzbericht, der gestern veröffentlicht wurde. Man muss schon ganz schön blättern dafür. Auf Seite 308 von 388 steht da ziemlich kurz und knapp, dass Exekutivmaßnahmen gegen einen Mitarbeiter des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung durchgeführt wurden, der über Jahre hinweg einem ägyptischen Nachrichtendienst zugearbeitet haben soll. Zitat Ende. Und mehr möchte die Bundesregierung dazu auch nicht sagen. Ist natürlich geheim, ne? Wir fragen nach beim Geheimdienstexperten Erich Schmidt-Inbohm. Guten Abend.
Guten Abend.
Also China, Russland, okay. Selbst, dass die USA uns ausspioniert, das wissen wir spätestens seit der NSA-Affäre. Aber Ägypten hätte ich jetzt da so nicht auf dem Schirm. Überrascht Sie das denn?
Mich hat es nicht überrascht, weil es dazu einen Präzedenzfall gab. 1983 wurde der Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, Mohammed Jürgen Giedler, vom ägyptischen Nachrichtendienst rekrutiert. Und er hat dann von 1987 bis zur Festnahme im August 1990 jedes Geheimdokument in der Registratur des Auswärtigen Amtes, was die arabischen Staaten oder Nordafrika betraf, fotokopiert und dann seine ägyptischen Auftraggeber weitergegeben.
Das war Ende der 80er, Anfang der 90er, das ist jetzt auch schon 30 Jahre her. Aber welche Informationen erhofft sich Ägypten heute aus dem Bundespresseamt?
Ich denke, dass die Informationen, die aus dem Bundespresseamt kommen, eher peripher sind. Der Regierungssprecher wird die geheimen Ergebnisse seiner Besprechung im Kanzleramt kaum coram publicum ausbreiten. Da geht es höchstens um die Abschöpfung von Randinformationen, möglicherweise auch darum festzustellen, welche oppositionellen ägyptischen Journalisten Kontakte zum Presseamt pflegen und welche Themen die verfolgen.
Agenten welcher Länder tummeln sich denn noch so bei uns und mit welchen Zielen?
Sie haben es angesprochen, natürlich vor allem die Großmächte, USA mit CIA und NSA. China, im Vorfeld der Olympischen Spiele 2008 haben die politische Spionage ausgeweitet, nachdem sie schon immer massiven Technologieraub in der Bundesrepublik betrieben haben. Nach jüngsten Erkenntnissen des Verfassungsschutzes ist Russland mit ungefähr 200 Agentenführern in der Bundesrepublik unterwegs. Aber es gibt auch kleinere Staaten wie Nordkorea, ein Land, das zwar weitestgehend in der Fläche unterentwickelt ist, aber im technologischen Bereich Spitze und da auf Industriespionage setzt. Dazu kommen aber auch befreundete Nationen wie Israel, der Mossad ist hier aktiv und im Zuge der Brexit-Verhandlungen natürlich die britischen Nachrichtendienste, die die Verhandlungsposition der Bundesregierung auch spähen wollen.
Wird das eher weniger oder die Anzahl der Spione bei uns in Deutschland eher mehr?
Wir verzeichnen eigentlich ein starkes Anwachsen der Spionage, nicht mehr nur auf technischem Gebiet. Das liefert den Nachrichtendiensten weit über 50% ihres Ertrages. Aber die Nachrichtendienste haben auch begriffen, dass man geheime Planungen, Absichten, Gesprächsinhalte und dergleichen nur dann bekommt, wenn man wieder auf das klassische Feld der Arbeit mit Agenten zurückkehrt.
Okay, also nicht aus dem Homeoffice Spionage von zu Hause.
Nein, wir haben natürlich immer noch eine massive Internetspionage, Satellitenkommunikation wird abgehört, E-Mail-Verkehr und dergleichen. Aber die Nachrichtendienste haben begriffen, dass menschliche Quellen weit wichtiger sein können.
Wie fliegen denn Spione in der Regel auf?
Das wissen wir in diesem Fall nicht. Wir wissen es bei Jürgen Mohamed Giedler, weil der hatte sich herangemacht an den irakischen Militärattaché als neuen Führungsoffizier. Und der ist im Vorfeld des Irakkrieges vom Verfassungsschutz observiert worden. Das ist die Regel des Aufliegens, dass der Verfassungsschutz potenzielle Agentenführer gelegentlich mit Observationskommanden verfolgt und dann sieht, wen er trifft und feststellt, wen er getroffen hat.
Der Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Ehnbohm über einen ägyptischen Spion im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist Freitagabend. Normalerweise würden wir uns jetzt vielleicht schon mal so langsam die Haare schön machen, nachher was trinken gehen und dann clubbing. Aber Corona. Das wird nichts momentan. Viele Clubs versuchen aber trotzdem irgendwas auf die Beine zu stellen. Heute Abend zum Beispiel das Watergate in Berlin mit einer komplett virtuellen Clubnacht. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt. Also, wie funktioniert die? Dürfen wir uns die Haare schön machen?
Also, abgesehen davon, dass wir bei der immer sowieso die Haare schön haben, jein. Das Ganze funktioniert so. Das Watergate, das hat mehrere Floors und die sind mit Webcams ausgestattet. Und die kann man dann tatsächlich auch alle virtuell besuchen und auch die Musik, die da läuft, hören. Man kann auch an die Bar gehen, man kann sogar aufs Klo gehen, um sich da mit seinen Freundinnen und Freunden zu bequatschen. Alles virtuell im Chat. Also die Macher haben ihr Bestes gegeben, dass da ja so ein Gefühl von echtem Clubbing aufkommt.
Also Livestreams oder irgendwie so kleine Sessions von Musikern, also so kleine Konzerte, DJ-Sets, das kennen wir alles schon, aber das hier geht ja deutlich weiter, ne?
Ja, weil das hat die Clubbetreiber vom Watergate auch genervt, dass halt so ein Livestream von einem DJ-Set einfach ziemlich langweilig ist. Das guckt man sich vielleicht so ein bisschen wie Fernsehen an oder lässt das auch als Hintergrundberieselung laufen. Der Club will das Ganze heute Abend so ein bisschen interaktiver aufziehen, weil einfach nur Musik zu streamen ist es halt nicht, sagt Organisator Ulrich Wombacher.
Man geht ja auch wegen dem sozialen Umgang mit Menschen in den Club. Man trifft Freunde, man hört die Musik, man bewegt sich im Club, man geht an die Bar. Man hat einfach ein soziales Miteinander. Und das geht beim reinen Livestream total verloren.
Er sagt, dass das, was da heute Abend stattfindet, das ist so eine Mischung aus WhatsApp, aus Zoom-Konferenz und aus Tinder. Also kannst sogar ein bisschen flirten, wenn du Glück hast und jemand, den du spannend findest, dann zur gleichen Zeit den gleichen virtuellen Floor besuchen.
Clubs in Corona-Zeiten, die müssen sich natürlich was einfallen lassen, wenn sie irgendwie noch ein bisschen was machen wollen und vielleicht auch Geld verdienen wollen. Welche alternativen Feierkonzepte gibt's noch?
Schön finde ich die Idee vom Berliner Games Festival Amaze. Die haben im April zum Beispiel eine Party über Virtual Reality gefeiert. Das heißt, du hast dann so eine VR-Brille auf, kabellos, kannst also voll abtanzen und dich auch mit Leuten unterhalten. Das hat unsere Kollegin Jana Reinhardt mal ausprobiert. Die war dabei, fand's auch gut, nur mit einer Einschränkung.
Was ein bisschen awkward ist, du bist ja einmal in einem virtuellen Space und dann hast du noch deinen Space, in dem du dich real befindest. Das heißt, wenn ich bei mir gleich gegen eine Wand krache, habe ich vielleicht im virtuellen Raum noch Platz. Und ich finde, das so auf die Kette zu kriegen, während du tanzt, ist sehr verwirrend.
Glaube ich auch. Also so am besten das teure Geschirr und die schönen Gin Tonic Gläser dann mal im Schrank lassen. Ne? Lass mich noch die dritte Idee vorstellen fürs Clubben in Corona-Zeiten, denn das finde ich wirklich sehr spannend. Das ist ein Schutzanzug, der soll uns erlauben, doch wieder alle in einem echten Club zu tanzen.
Wie so ein Seuchenschutzanzug oder was?
Na quasi, ja, von der Idee her schon, aber halt in Club-kompatibel von Mode her. Das hat eine Eventagentur aus Los Angeles sich ausgedacht. Sieht so aus, auch wie ein Raumanzug, in den du komplett eingeschlossen bist. Ist auch ein ordentlicher Kaventsmann. In dem Ding hast du Platz zum Rauchen und du kannst einen Kanister außen anschließen. Dann hast du da so einen Schlauch mit Getränken immer am Start. Das finde ich geil. Lautsprecher sind auch mit drin verbaut für die Mucke und er ist halt virendicht. Also es ist eine gute Sache von der Idee her, leider noch nicht serienreif. Das wollen sie Ende des Jahres irgendwie schaffen, diesen Corona-Party-Raumanzug auf den Markt zu bringen.
Das sind alles sehr nette Ideen, aber so richtig wirtschaftlich klingt das nicht.
Nee, ganz und gar nicht. Also wer hat schon alles so eine VR-Brille zu Hause liegen und geht damit clubben? Diesen Anzug werden sich auch nur eine Handvoll Clubs leisten können. Und heute Abend bei diesem Virtual Clubbing im Watergate, da gibt es keinen festen Eintritt zum Beispiel. Das ist eher so spendenbasiert. Also die Clubs wollen einfach sagen, hey, wir sind noch hier, kommt vorbei, vergesst uns bitte nicht. Für Ulrich Wombacher zum Beispiel vom Watergate ist das gerade eine ganz, ganz miese Situation.
Es geht den Clubs nicht gut. Wir haben seit März, seit der Schließung, keine Einnahmen mehr. Die Agentur, die international auch gearbeitet hat, kann keine Künstler mehr verbuchen. Wir haben ja ein globales Problem. Uns hat es halt voll getroffen, das muss man schon sagen. Und ohne Spenden und ohne Unterstützung aus der Gesellschaft würde es uns schon jetzt nicht mehr geben. Wir schlingern uns so irgendwie durch die Krise und hoffen natürlich auf eine baldige Rückkehr.
Und so lange geht es nur virtuell. Heute Abend mit einer Neuheit. Das Watergate in Berlin macht eine virtuelle Clubnacht. Ihr könnt über die Floors huschen und mit echten Leuten sprechen, vorausgesetzt das Internet hält durch. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt hat es uns erklärt, wie es läuft. Das Clubben während Corona.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr erinnert euch bestimmt noch an die Videos und Bilder vom G20-Gipfel vor 3 Jahren. Die Demos in Hamburg, brennende Müllcontainer, demolierte Autos, Wasserwerfer, Prügeleien auch. Heute ist das erste Urteil gefallen zur Randale auf der Elbchaussee. 3 Angeklagte haben Haftstrafen bekommen. Aglaya Dana aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was haben die 3 gemacht?
Das Landgericht Hamburg sagt, die 3 gehörten zu den mehr als 200 Vermummten, die am Morgen des 7. Juli über die Elbchaussee gelaufen sind. Das ist ja im Stadtteil Altona. Und einige dieser Vermummten, die haben damals Autos und Gebäude angezündet, Scheiben eingeschlagen. Also da war richtig Randale. Und die 3 jetzt Verurteilten haben offenbar nicht selber Steine geworfen und Autos angezündet, aber sie waren eben mit dabei.
Und dabei sein, das reicht jetzt schon für eine Verurteilung.
Ja, offenbar. Also die Vorsitzende Richterin begründet das so, es sei von Anfang an klar gewesen, dass dieser Aufmarsch nicht friedlich angelegt war. Die Teilnehmenden wollten Angst verbreiten und die Männer, die jetzt angeklagt waren, die hätten denjenigen Rückhalt gegeben, die gewalttätig wurden. Und deshalb sei eine Verurteilung wegen Landfriedensbruchs gerechtfertigt. Und bei einem der Männer, ein 24-jähriger Franzose, da wurde es auch etwas konkreter. Da haben Videoauswertungen ergeben, dass er einen Böller in einen Hauseingang geworfen hat. Und er wurde auch identifiziert, auf anderen Ausschreitungen während des G20-Gipfels dabei gewesen zu sein, also im Schanzenviertel. Und da soll er Steine und Flaschen auf Polizistinnen und Polizisten geworfen haben. Deshalb wird ihm auch ein bisschen mehr vorgeworfen, unter anderem auch noch versuchte gefährliche Körperverletzungen.
Wie hoch sind die Strafen?
Also dieser Mann, der Franzose, der muss 3 Jahre ins Gefängnis, wenn es keine Revision gibt und dann möglicherweise ein neues Urteil, also wenn das jetzt rechtskräftig wird. Und die Hälfte der Strafe, die hat er auch schon in U-Haft abgesessen. Die anderen beiden, das sind 2 junge Männer aus Hessen, die haben mildere Haftstrafen bekommen, etwas über 1 Jahr auf Bewährung. Und dann gab es auch noch 2 weitere Angeklagte, auch aus Hessen, die waren damals beim G20-Gipfel noch minderjährig und die müssen jetzt nur Arbeitsleistungen erbringen.
Die Gewalt, auch die Sachbeschädigungen in Hamburg haben für große Diskussionen gesorgt damals. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele Reaktionen heute gibt auf das Urteil.
Ja, von den großen Parteien, ehrlich gesagt, habe ich nicht so viel gehört, außer von der AfD. Die ist relativ aktiv auf Twitter, hat zum Beispiel getwittert, dass sie das Urteil viel zu lasch findet. Der Staat soll härter gegen Linksextremismus vorgehen. Von linken Gruppen liest man, dass sie es absurd finden, dass da Leute verurteilt werden, ohne wirklich konkrete Tatvorwürfe. Und eben gerade hat es auch in Hamburg eine Demonstration gegeben, organisiert von linken Gruppen, die ist wohl friedlich verlaufen. Eine Kritik, die ich oft gelesen habe, auch in Artikeln, in Tweets, ist, okay, ja, jetzt gibt es Urteile gegen Demonstrierende, aber was ist eigentlich mit den Vorwürfen gegen die Polizei?
Also die Vorwürfe, die Gewalt, die von Polizistinnen und Polizisten ausgegangen sein soll.
Genau, also es gibt ja einige Berichte und auch Aufnahmen, die Polizistinnen und Polizisten zeigen, die Menschen ins Gesicht schlagen, die auf Leute am Boden eintreten, Wildpfefferspray versprühen. Wir hatten im Deutschlandfunk gestern auch eine Reportage dazu. Da hat eine Frau erzählt, dass sie friedlich demonstrieren wollte und dann vom Polizisten angegriffen wurde. Und einer hat mit einem Schlagstock ihr das Bein gebrochen. Und während die Staatsanwaltschaft eben in den letzten 3 Jahren fast 450 Demonstrantinnen und Demonstranten angeklagt hat, gibt es bisher keine einzige Anklage gegen einen Polizisten oder eine Polizistin. Also es gab zwar interne Ermittlungen und es gibt auch noch Ermittlungen, die meisten Verfahren wurden aber eingestellt und in einigen Fällen hat man angeblich nicht rausfinden können, wer da genau auf den Aufnahmen prügelt. Aber da gibt es halt viele Leute, sogar auch in den Reihen der Polizei, die sagen, das kann eigentlich nicht sein.
Die juristische Aufarbeitung der G20-Ausschreitungen geht weiter. Heute wurden Haftstrafen verhängt. Aglaya Dane aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion mit den Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer sich beim Einkaufen im Supermarkt nicht gerne stresst, für den wird die Provinz Fukuoka in Japan vielleicht jetzt Sehnsuchtsziel. Denn dort gibt es in einem Einkaufszentrum ab sofort Kassen für langsame Menschen oder für alte Menschen, heißt es dort. Langsame Kassen, wo die Seniorinnen und Senioren in ihrem Tempo abkassiert werden können. Gleichzeitig sollen gestresste Leute nicht endlos warten müssen. An den normalen Kassen könnte es somit flotter gehen. Unseren Reporter Timo Nikolas hat das nachdenklich gemacht. Ob das unser Ideal sein sollte oder ob wir nicht doch was von den Seniorinnen und Senioren abgucken könnten.
Ich hasse die Situation. Man steht an der Kasse, der Kassierer zieht eine Ware nach der anderen richtig schnell über den Scanner. Du stehst da mit der Tüte in der Hand, versuchst die Sachen zu packen. Unten die Eier, dann die Tomaten, die Milch obendrauf, falsch rum, musst alles wieder umpacken. Und natürlich brauchst du viel zu lange und alle starren dich an. Ich kenne kaum jemanden, der an der Kasse beim Discounter entspannt bleiben kann. Und deshalb finde ich auch die Idee einer langsamen Kasse, wie es sie jetzt in Japan gibt, genial. Aber die ist eigentlich ja für ältere Menschen gedacht, für Omas und Opas zum Beispiel. Für die kann der Supermarktbesuch besonders stressig sein.
Nun, es braucht schon meine Nervenkraft, weil ich sowieso ein langsamer Mensch bin.
Helga Josefa ist 89 Jahre alt und findet, dass die Welt, in der wir leben, zu hektisch geworden ist. Auch deshalb hat sie vor 4 Jahren angefangen, Märchen vorzulesen. Im Internet. Mittlerweile hat die Marmeladenoma allein bei YouTube über 200.000 Follower.
Der Sinn war damals, als wir anfingen, dass wir ein bisschen Ruhe vor allen Dingen in die Gesellschaft bringen. Also viele nehmen ihr iPad mit ins Bett und hören sich dann die Märchen an, die wir aufladen und können schlafen wieder.
Es sind übrigens vor allem Erwachsene, die ihren Märchen zuhören und dabei offenbar endlich abschalten können.
Es war einmal ein Mann und eine Frau. Die wünschen sich schon lange vergeblich ein Kind.
Von Oma chillen lernen. Das ist eigentlich ein gutes Konzept. Warum sich im Alltag immer stressen lassen? Man könnte doch einfach durch die Welt laufen mit der Attitüde, habe ich alles schon erlebt, du kannst mir gar nichts.
Also auch in solchen Alltagssituationen wie im Supermarkt hat man auch das Recht, das im eigenen Tempo zu machen. Man kann auch einfach mit Humor sagen, ey, ich bin heute langsam, ich brauche ein bisschen Zeit.
Jan Lennartz ist Achtsamkeitscoach und findet auch, dass man im Supermarkt ruhig mal eine Spur entspannter eintüten kann.
Den meisten Menschen ist es eh egal oder sie gucken gar nicht so genau drauf, wie man sich jetzt verhält. Das fühlt man oft so oder man denkt, man wird jetzt von allen beobachtet. Die Wahrheit ist aber, dass man den meisten Menschen egal ist und da ruhig sich erlauben kann, so ein bisschen langsamer zu sein, wenn man das braucht.
Oder man hört auf Oma Tana und geht das Ganze spielerisch an.
Speziell in Discountern ist mein Stresslevel sehr hoch. Und ich mache das aber als Sport, so schnell zu sein wie die Kassiererin. Das würde ich aber jetzt nicht jeden Tag oder den ganzen Tag machen wollen, sondern mal die 5 Minuten, die mein Wocheneinkauf abkassiert wird, finde ich sehr aufregend.
Oma Tana heißt eigentlich Eva Marbach, ist dreifache Großmutter und versucht, sich im Alltag nicht mehr zu sehr stressen zu lassen. Dabei hilft ihr Zocken.
So, jetzt habe ich einen Anhänger. Und stehe schon unter diesem Heusilo.
Eva Marbach ist Let's Playerin. Als Oma Tana spielt sie den Landwirtschaftssimulator 2019. Wir schauen dabei Hunderttausende zu. Mit dem digitalen Traktor fahren, das ist ihr Tipp, wenn man im Alltag mal runterkommen will.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass das tatsächlich viele einfach so machen, um nach der Arbeit ein bisschen runterzukommen, dass sie sich dann in den Trecker setzen und ihr Feld abfahren und Weizen sehen und Weizen abernten und sich daran freuen, das mit den tollen landwirtschaftlichen Geräten zu machen. Und das ist schon sehr entspannend.
Wer jetzt nicht die ganze Zeit auf einem Bildschirm starren will, um zu entspannen, der kann es ja auch mal ganz analog versuchen, abzuschalten, so wie Helga Josefa, die Marmeladenoma. Jeden Abend beantwortet sie Post von Fans.
Und ich bekomme mittlerweile Briefe aus aller Welt. Ich sitze jeden Tag von 21 bis 24 Uhr da, habe eine Kerze brennen und beantworte diese Briefe. Und es ist eine Ruhe in einer Stille. Die Straße schläft, das Haus schläft. Kein Lärm, nichts mehr, keine laute Musik. Nur meine Kerze brennt, ist sowieso eine friedliche Sache.
Und klar, nicht jeder bekommt jetzt Fanpost. Aber so einen Tag, an dem man zunächst mal sich ein Märchen anhört, dann virtuell ein Feld sät, um dann am Ende bei Kerzenschein noch einen Brief zu schreiben. Ja, das klingt doch eigentlich relativ entspannt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn wir die 1,5 bis 2 Grad Grenze der globalen Erwärmung einhalten wollen, dann brauchen wir negative Emissionen. Da sind sich die meisten Forscherinnen und Forscher einig. Negative Emissionen, das heißt einfach Kohlendioxid, das bereits in die Atmosphäre geblasen wurde, soll wieder gebunden werden. Das können zum Beispiel Bäume ganz gut, aber wir haben eben nicht mehr so viel Waldfläche auf dieser Welt. Wir bräuchten viel, viel mehr. Also unsere Wälder schaffen das erstmal nicht. Deshalb müssen wir kreativ werden und eine Idee haben jetzt US-Forscherinnen und Forscher im Fachmagazin Nature vorgeschlagen, nämlich Steinstaub. Steinstaub auf unsere Ackerflächen verteilen. Wie das genau funktioniert und wie vielversprechend das ist, das erklärt uns die Klimawissenschaftlerin Sabine Fuß. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Man nehme Steinstaub, verteile den über den Acker und schon hat man eine positivere CO2-Bilanz. Ist das so einfach erklärt?
Eigentlich ist es vom Prinzip her wirklich so einfach, denn diese Verwitterungsprozesse, die kennen wir ja auch aus der Natur. Mineralien binden das CO2, das ist ein einfacher chemischer Prozess. Allerdings geht das bei den großflächigen Gesteinen in der Natur sehr langsam vonstatten. Um den Prozess dann zu beschleunigen, zermalt man das Gestein ganz fein und bringt es gezielt aus auf Ackerböden, könnten aber auch andere Flächen sein. Der Teufel liegt dann aber doch manchmal im Detail, denn es sind große Mengen an Gestein nötig, um genug CO2 zu binden. Dieses Gestein muss dann erstmal abgebaut werden, zerkleinert, transportiert und schließlich auch gemahlen werden. Und dieser Zermalungsprozess allein benötigt schon einiges an Energie zum Beispiel und die muss dann auch erstmal CO2-frei zur Verfügung stehen.
Das Kohlendioxid ist dann im Boden versiegelt oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann nicht vielleicht auch schlecht für Böden oder für die Pflanzen?
Im Gegenteil, das Ausbringen dieses Steinstaubs, das kann sich sogar positiv auf die Fruchtbarkeit von den Ackerböden auswirken. Da gibt es auch so eine neue Feldstudie aus England, die kam früher dieses Jahr raus und die zeigt Ertragssteigerungen von bis zu 20%. Das heißt, da hätten wir hier nicht nur den Klimaschutz im Blick, sondern auch andere Nachhaltigkeitsziele wie die Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung und so weiter. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich vor Augen führen, dass wir hier von Idealbedingungen sprechen. Die Probleme rund um den Abbau, Transport und Energieintensität des Zermalungsprozesses habe ich ja eben schon mal angesprochen. Aber auch beim Gestein selbst muss man darauf achten, dass keine gesundheitsgefährdenden Stoffe enthalten sind, die wir natürlich weder in den Böden haben wollen, noch einatmen wollen, wenn zum Beispiel der Steinstaub aufgewirbelt wird.
Und natürlich dann am Ende auch nicht in den Pflanzen haben wollen, die wir essen. Also schmecken dann eventuell die Kartoffeln ein bisschen anders, wenn die Landwirtinnen und Landwirte Steinstaub über ihre Felder legen?
Ich habe selber noch keine Feldfrüchte gegessen, die dieser Behandlung unterlegen haben. Das ist aber definitiv eine interessante Frage.
Ist es denn so, dass wirklich alles so effektiv ist oder gibt es da noch andere Ideen, die eventuell viel mehr bringen könnten?
Es gibt in der Tat noch einige andere Ideen, wie man CO2 aus der Atmosphäre herausholen könnte. Eine haben Sie bereits selber angesprochen. Die Aufforstung, auch Wiederherstellung von Ökosystemen, die wir teilweise schon zerstört haben und die dann CO2 natürlich binden können. Es gibt aber auch technische Verfahren, die zum Beispiel das CO2 direkt aus der Luft abscheiden. Also direkte Abscheidung von CO2 aus der Luft, auch wieder mittels eines chemischen Prozesses. Auch der erfordert einiges an Energie, um in Gang gesetzt zu werden. werden. Das heißt, auch da brauchen wir CO2-freie Energie. Dieses CO2 würde dann aufgefangen und geologisch gespeichert werden, also unterirdisch verpresst werden und wäre somit aus dem Kohlenstoffzyklus herausgenommen. Und dann gibt es noch so hybride Verfahren, in der man zum Beispiel Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidungen und Speicherung kombiniert. Das Prinzip ist da dasselbe, also mehr Biomasse anzupflanzen, die dann das CO2 aufnimmt, ähnlich wie bei der Aufforstung. Dann, wenn man die Biomasse in Energie umwandelt, das CO2 aber nicht wieder in die Atmosphäre zu entlassen, sondern aufzufangen und wiederum geologisch zu speichern.
Steinstaub zum Binden von Kohlendioxid, erklärt von Sabine Fuß, Klimawissenschaftlerin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich hole jetzt etwas weiter aus. Achtung. Unterhalb von Serbien, da liegt das kleine Land Kosovo. Also zumindest sagen viele Staaten auf dieser Welt, Kosovo ist ein Land. Andere finden, dass Kosovo weiterhin eine Region ist, Serbiens, auch nach der Abspaltung der Sezession. Das Kosovo hat sich 2008 für unabhängig erklärt. Serbien erkennt diese Unabhängigkeit bis heute nicht an. Viele Staaten in der EU aber schon. So, und weil Serbien durchaus ein Interesse daran hat, in die Europäische Union aufgenommen zu werden, ist dieses kleine Land plötzlich im Spotlight. Jetzt wieder, nämlich heute. Da gab es einen Videogipfel zum Kosovo-Konflikt mit dem serbischen Präsidenten Vucic, dem kosovarischen Regierungschef Hoti, auch der EU-Außenbeauftragte war dabei, Angela Merkel, Emmanuel Macron, das waren die drei, die zum Vermitteln dabei waren. Wir sprechen drüber mit dem Balkan-Experten Dusan Reljic von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Reljic, also erstmal vorweg, warum engagiert sich die EU überhaupt in diesem Konflikt? Sie könnte ja auch einfach sagen, also wenn Serbien den Kosovo nicht anerkennt, dann kommt es eben nicht rein in unseren Club und fertig.
1991, als der Krieg in Jugoslawien begann, hat die Europäische Union gesagt, das ist die Stunde Europas, diesen Konflikt beizulegen. Und seitdem, also in den letzten 30 Jahrzehnten, ist in Südosteuropa nichts geschehen, ohne dass die Europäische Union beteiligt gewesen ist, sowohl im Guten wie auch im Schlechten.
Was für eine Lösung würde denn der EU vorschweben im Kosovo-Konflikt?
Die EU hat keine einheitliche Haltung zur Sezession Kosovos. 5 der EU-Staaten haben die Sezession nicht anerkannt. Die Slowakei, Griechenland, Zypern, Rumänien und Spanien. Vor allem aus innenpolitischen Gründen, weil sie selber mit sezessionistischen Bestrebungen zu tun haben. Es gibt nicht so etwas wie eine einheitliche Haltung der Europäischen Union, aber man muss sagen, dass die größeren, die wichtigeren Staaten, Deutschland, Frankreich, alle Kosovos Sezession anerkannt haben und in diesem Sinne wahrscheinlich darauf hinausarbeiten wollen, dass eines Tages Belgrad und Pristina sich gegenseitig anerkennen.
Wäre Serbien unter irgendwelchen Umständen bereit, das Kosovo anzuerkennen?
Das kann ich mir so nicht vorstellen. Ich glaube, dass viele Politiker in Westeuropa meinen, dass eine konservative Regierung in Belgrad, also eine, wie jetzt vorhanden ist unter dem Präsidenten Vucic, einen Kompromiss akzeptieren könnte. Allerdings die Demonstrationen, die wir in den letzten 3 Tagen in vielen serbischen Städten, nicht nur in Belgrad erlebt haben, richten sich nur zum Teil gegen die Ankündigung von neuen scharfen Maßnahmen gegen die Corona-Seuche. Ein Großteil der Demonstranten, die zum Teil auch von rechts kommen, demonstrieren gegen die Möglichkeit, dass Vucic große Zugeständnisse macht.
Was sind deren Argumente?
Damals, 1999, als der Westen intervenierte, wurde ja Serbien geteilt. Es war nicht eine demokratische Entscheidung, dass jetzt ein Teil des Landes sich lostrennen kann, sondern es war eine militärische Intervention von draußen, die ermöglicht hat, dass die mehrheitlich von albanisch bewohnte Provinz Serbiens, Kosovo, sich zum eigenständigen Staat erklärt hat. Und das ist von vielen, vielen Staaten in der Welt anerkannt, aber genauso von vielen auch nicht. Und von den 5 Mitgliedern des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen haben Russland und China das auch nicht anerkannt. Mit anderen Worten, das ist eine nach wie vor sehr offene Geschichte und man kann nicht vorhersehen, in welche Richtung sich das jetzt weiterentwickeln könnte.
Welche Interessen hat Serbien weiterhin am Kosovo? Also sind es wirtschaftliche Interessen?
Staaten geben freiwillig nie Territorium auf. Sie erinnern sich, wie lange es in der Bundesrepublik gedauert hat, bis man sich mit dem Verlust der Ostgebiete abgefunden hat. Und es war wahrscheinlich die Situation vor der deutschen Wiedervereinigung, die damals darauf eingewirkt hat, dass man ein einen Schlussstrich unter diese Geschichte gezogen hat. In der Geschichte zwischen den Albanern in Südosteuropa und den Serben ist kein Schlussstrich gezogen worden. Es ist eine Intervention geschehen, Intervention 1999, aber eine politische Lösung ist daraus nicht entstanden. Das ist das Problem.
Und ich höre raus, ein Schlussstrich ist auch weiterhin nicht in Sicht.
Ach, keineswegs. Ich bin mir sicher, dass wir noch viele Gespräche dazu führen werden. Das Interessante ist, dass in den letzten Wochen die Trump-Administration in den USA versucht hat, die Initiative an sich zu ziehen und Belgrad und Pristina zu einem Deal zu bewegen. Allerdings, das ist kaputt gegangen, diese Initiative, weil der Präsident Kosovos, Hashim Thaçi, eine Anklage serviert bekommen hat wegen Verbrechen während des Kosovo-Krieges, sodass Vučić Gesprächspartner Thaçi auf einmal nicht mehr vorhanden war und die Amerikaner auch diese Initiative fallen gelassen haben, sodass die Europäische Union quasi eine zweite Chance jetzt bekommen hat.
Ja, die EU versucht zu vermitteln. Eine Lösung im Kosovo-Konflikt ist aber lange nicht in Sicht, sagt der Balkan-Experte Dušan Reljic von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sachen verkaufen, zum Beispiel auf dem Flohmarkt, ist nicht so meins. Ich bin eher so der Online-Typ, also Online-Kleinanzeigen, Rebuy oder auch eBay. Und natürlich geht da auch mal was bei mir für einen Euro weg. Ja? So ein Kabel oder ein T-Shirt, das ich reingestellt habe, aber einfach vergessen, dass es diese Auktion gibt und dann ist es eben so. Dann muss ich was verschicken für einen Euro. Ist aber auch okay. Allerdings ein teures Auto aus Versehen zu verkaufen, ist schon eine ganz andere Nummer. Christian Schmidt aus dem Update-Team hat die ganze Geschichte. Was ist da passiert?
Also wenn du Dinge bei eBay reinstellst, dann kannst du dich ja entscheiden, lasse ich die Leute bieten, meinetwegen ab einem Mindestpreis, oder bin ich ganz mutig, so wie du, stelle ich das ab einem Euro rein und hoffe dann einfach, dass die Leute möglichst gegenseitig sich überbieten, oder ich kürze halt die ganze Sache ab.
Genau, mit dieser Option sofort kaufen, da muss ich dann nicht nervös hoffen, dass die Leute genug bieten, sondern kann den Artikel einfach zu einem Festpreis verkaufen.
Ganz genau. Und dieser Festpreis, der wurde eben einem Typen, der auf eBay sein Auto verkaufen wollte, zum Verhängnis. Der hat nämlich womöglich einfach hier dieses Startgebot und diesen Sofort-Kaufen-Button verwechselt. Und ja, vielleicht ahnst du schon, was passiert ist.
Genau. Also er hat sein Auto mit Sofortkauf für 1 Euro reingestellt.
1 Euro Sofortkaufenpreis. Das hat natürlich dann auch ganz kurz nur gedauert. Da war das Ding verkauft. Ein BMW für 1 Euro. Das
ist natürlich extrem schlimmer Moment, wenn du dann als Verkäufer merkst, oh shit, ich glaube, ich habe Mist gebaut, oder?
Ja, ich leide auch mit. Also vor allem, weil der Käufer tatsächlich dann drauf bestanden hat, diesen BMW für 1 Euro auch zu bekommen, weil er hat den ja ersteigert sozusagen oder auf diesen Button geklickt. Wohlgemerkt einen BMW, der laut Gutachten eigentlich 12.000 Euro wert sein sollte. Also finde ich menschlich auch ganz schwierig von dem Käufer. Und er hat sogar geklagt.
Oh, und wie ist es ausgegangen?
2 Gerichte haben diesem schusseligen Verkäufer Recht gegeben. Also es war so klar, dass er sich bei diesem 1-Euro-Angebot vertan hat, dass es ein Versehen war, dass dadurch auch kein bindender Kaufvertrag zustande kommen durfte. Also der Käufer hat auch kein Anrecht auf Schadenersatz. Das hat er nämlich auch noch versucht rauszuschlagen. Da war das Oberlandesgericht Frankfurt dann auf der Seite des Verkäufers, der sich einfach vertan hat.
Ein BMW, noch gut in Schuss, ist für 1 Euro bei eBay verkauft worden, aus Versehen. Und dieses aus Versehen erkennen auch die Gerichte an, also kein Megaschnäppchen. Und das war das Update am Freitagabend. Euch ein schönes Wochenende. Montagabend, 18 Uhr, sind wir wieder für euch da. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.